Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen nochmal von mir her, von meinem Namen her. Herzlich willkommen im Namen unseres Herrn Jesus Christus und herzlich willkommen im Namen unseres himmlischen Vaters, der dich liebt so sehr, dass er sein Leben für dich hingegeben hat in seinem Sohn. Bevor wir mit der Botschaft starten, die Botschaft lautet: Leben wir als Juden oder als Christen? Ach, so eine komische Frage. Ja, da hast du recht. Das ist wirklich eine komische Frage. Leben wir als Juden oder leben wir als Christen? Du wirst sagen, ja natürlich leben wir als Christen, wir sind ja keine Juden, wir sind Christen. Ja, das verstehe ich schon. Aber die Frage ist, wie leben wir? Und bevor wir da einsteigen, möchte ich gerne folgende Schriftstelle lesen, und zwar aus Hebräer Kapitel 6, ab Vers 9. Wenn du die vorherigen Verse liest, dann wirst du sehen, dass der Apostel Paulus, dass der Schreiber des Hebräerbriefes sehr direkt wird. Und jetzt fasst er das zusammen und sagt Folgendes: Trotz dieser ernsten Worte sind wir überzeugt, liebe Freunde, liebe Geschwister, dass auf euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und dass eure Rettung nicht in Frage gestellt ist. Da sind wir überzeugt. Aber wir werden es nachher im Laufe der Botschaft sehen, wir müssen aufeinander Acht haben. Weil der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Wir müssen aufeinander aufpassen. Und darum kommen wir auch zusammen. Denn Gott ist nicht ungerecht, er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es ja auch weiterhin tut. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt, darum war unser Wort der Woche, bist du in der ersten Liebe, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Wir leben aus Hoffnung. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Es gibt eine Hoffnung eines uns zugesagten Erbes. Für die Ewigkeit, nicht für Zeit und Raum. Für die Ewigkeit, Geschwister. Und das ist der große Unterschied, wo uns der Teufel verführen und versuchen möchte, auf die vergänglichen Dinge zu hasten und dort nach zu gieren, anstatt zu wissen, wir haben was für die Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Gemeinschaft, für die Liebe, für das, was du getan hast, Vater. Und was du tun wirst in uns und durch uns, Vater. Und wir wollen ein Licht sein in unseren Lebenswelten, dass du dein Licht durch uns leuchten lässt und dass die Menschen erleuchtet werden, dass sie Hoffnung empfangen, dass sie Zuversicht empfangen, dass sie deine Liebe erkennen dürfen, Herr Jesus, die alle Erkenntnis übertrifft. Amen. Amen. Freust du dich? Freust du dich? Wer sich freut, hebe die Hände. Wichtige Fragen zunächst, dann die vier wesentlichen Unterschiede von Judentum und Christentum. Wer sind die Juden und woran glauben sie? Wir haben gestern miteinander uns ausgetauscht, Adnan und ich. Und der Adnan stellt mir eine Frage, die mir beinahe vom Stuhl geworfen hätte. Glauben die Juden eigentlich an eine Auferstehung? glauben die eigentlich an ein ewiges Leben? Weil bei der Frage habe ich spontan gesagt, die Juden, die erwarten ein irdisches Königreich, dass der Spross darf jetzt auf ewig auf dem Thron sitzt und Israel regiert. Jetzt ist die Frage, erwarten die Juden auch ewiges Leben? Was ist mit denen, die sterben? Haben die eine Hoffnung? Interessante Frage. Ziel, Weg und Aufgabe im Judentum. Warum rollen wir das wieder auf? Weil wir erkennen müssen, wie sehr wir geprägt sind vom Judentum in unserem Kirchensystem. Unbemerkt. Das ist ja nicht böswillig, das ist unbewusst. Das leitet und lenkt uns, ohne dass wir es eigentlich richtig wahrnehmen. Und das wollen wir aufklären, das wollen wir darlegen. Was die Kirche, in Anführungsstrichlein, die Kirche vom Judentum übernommen hat, indem wir alle sozialisiert worden sind, du und ich, ohne dass es uns vielleicht bewusst ist. Und wie soll ein Christ aus Gottes Sicht dann leben? Weil die Frage ist ja, was ist das Ziel unseres Lebens? Wofür lebst du? Wofür lebe ich? Was ist das Endziel? Und es wird uns diese Botschaft klar machen. Wichtige Fragen möchte ich zunächst stellen. Das sind Fragen, die ich wirklich an dich stelle, wo du dir bewusst werden solltest, wie denkst du darüber? Was wäre deine Antwort jetzt? Wie stellen wir uns das Leben als Kinder Gottes ganz grundsätzlich vor? Ich sage dir, was meine Vorstellung war, als Ministrant, als jemand, der eigentlich katholischer Priester werden hätte sollen. Wie habe ich mir mein Leben vorgestellt, der als Baby getauft worden ist, der die Firmung erlebt hat? Wie habe ich mir mein Leben vorgestellt? Ganz einfach so wie alle meiner Generation und vor mir und nach mir. Ganz einfach, ich bringe niemanden um, ich betrüge nicht. Wenn dann so, dass niemand merkt. Ich gehe mindestens zu Weihnachten in die Kirche und ich gehe davon aus, dass Gott mich segnet, meine Familie, meine Kinder beschützt und dass ich irgendwann einen Platz im Himmel habe. Und ansonsten bin ich dafür da, meine Familie zu versorgen, treu in meiner Arbeit zu sein. Und fürs Geistliche, da haben wir schließlich die Priester. Und ich bin für das Materielle zuständig. Ich Provision, du Vision. Ja. So sind wir strukturiert, sind wir ehrlich. Das ist unsere Struktur. Was ist das Ziel und der Weg für unser Leben? Und Geschwister, du und ich, wir stellen doch fest, dass im Neuen Testament Gott einen ganz anderen Plan für unser Leben ausrollt. Vollkommen konträr dessen, was wir gelernt haben, was wir intus haben. Wie sehr sind wir noch beeinflusst von einer Kirche, die das Judentum voll und ganz übernommen hat? Das ist eine forsche Behauptung, aber ich möchte es gleich beweisen. Was sind die gravierendsten Unterschiede zwischen Gottes Volk im Alten Testament und Gottes Kinder in der Zeit der Gemeinde im Neuen Testament? Was ist der Unterschied eigentlich? Wie können wir erkennen, ob wir als wahre Christen leben? Weil schließlich geht es ja um die Ewigkeit. Da dürfen wir nicht nachlässig sein, da müssen wir höchst aufmerksam sein, konsequent sein, konzentriert sein. Da müssen wir lernen, was Gott sagt, wie wir leben sollen. Sonst leben wir am Ziel vorbei. Vielleicht sind wir gerettet, aber so wie durchs Feuer hindurch, sagt die Schrift. Aber der ewige Lohn ist dahin. Wie traurig wird es sein, wenn du deine Pfunde, die der Herr dir gegeben hat, vergraben hast. Wir wollen uns den Unterschied vor Augen führen. Ich habe gestern mal so ganz komprimiert versucht, einmal die Unterschiede plakativ darzustellen, dass uns sofort bewusst wird, um was es geht. Judentum im Alten Testament, ich habe drunter geschrieben, ist gleich Namenschristentum. Ja, wenn du jemanden triffst und sagst, bist du Christ? Ja. Woran glaubst du? Ja. Was bedeutet das? Und wahres Christentum nach dem Neuen Testament, was sagt Gott zum Christentum, zum Jünger Jesu, zum Nachfolger Christi, zum Leib Christi, zum Glied am Leib Christi. Was sagt Gott? Nicht, was haben uns irgendwelche Menschen vorgelebt? Vielleicht falsch oder vielleicht auch richtig. Du musst es wissen. Du musst für dich zu einem Ergebnis kommen. Du musst eine Entscheidung treffen. Ich kann sie nicht für dich treffen. Du musst es treffen. Und dann danach leben. Im Judentum, da gab es einen Tempel, der war ein Gebäude aus Steinen. Nur dort war Gott zu finden, wenn du in Sünde gefallen bist, weil das Gesetz, Gott hat das Gesetz gegeben, das Gesetz hat dir gesagt, hey, das war falsch, du hast Gottes Gesetz übertreten. Dann musstest du zum Tempel kommen und ein Opfer bringen. Aber nicht du. Du musstest das Opfer dem Priester geben und der hat es geopfert und die besten Stücke für sich beiseite gelegt, für seinen eigenen Kochtopf. Ja. Bis heute ist das nicht anders. Bis heute. Anbetung war nur im Tempel möglich. Du musstest zum Tempel gehen, nur dort war Anbetung möglich. Das Gesetz war auf steinernen Tafeln geschrieben. Es waren äußerliche Gebote. Du musstest das auswendig lernen. Wenn du nicht lesen konntest, warst du schlecht dran, weil du das Gesetz nicht lesen konntest. Du hast es nicht verstanden. Du bist in die ewige Verdammnis gegangen, weil du gar nicht wusstest, was Gott erwartet, weil du ja nicht lesen kannst. Und es ging um das Gesetz der Sünde und des Todes. Wir müssen wissen, das Gesetz, sagt der Paulus, konnte und wollte niemanden retten. Das Gesetz hat Gott nur gegeben, damit die Sünde offenbar wird, damit die Menschen erkennen, wie sündig sie sind. Und das heilige Gesetz Gottes hat er ihnen als Spiegel vorgehalten. Und sie konnten erkennen, dass sie dem Anspruch Gottes nicht genügen können. Aber Gott hat einen Ausweg für sie gehabt und hat gesagt, wenn du sündigst, dann bring ein Opfertier zum Priester in den Tempel. Dann wird die Sünde bedeckt im Glauben auf Christus hin, der das endgültige Opfer bringen wird. Wenn ein Jude im Glauben, dass das Gesetz heilig ist von Gott ist und gemerkt hat, er hat gesündigt und er hat ein Opfertier dargebracht, dann hat Gott das im Glauben auf Christus hin ihm angerechnet. Dann ist er im Buch eingeschrieben gewesen, als alttestamentlicher Gläubiger, der das Gesetz nie und nimmer erfüllen konnte, aber im Glauben auf Christus hin hat er erkannt, ja, ein Opfer ist nötig. Das hat Gott schließlich in Christus selber gebracht. Das Gesetz der Sünde und des Todes, sagt der Apostel Paulus. Weil ich wusste nicht, was Sünde ist, bis das Gesetz kam. Dann habe ich die Abscheulichkeit der Sünde erkannt in meinem Leben. Das war der Sinn vom Gesetz. Der Sinn vom Gesetz war nicht, Menschen zu retten. Nur einer konnte das Gesetz erfüllen, Jesus Christus hat es erfüllt. Die Priesterkaste sind die Vermittler zwischen Gott und dem Volk gewesen. Das war von Anfang an anders. Werden wir gleich sehen. Gott war ein ferner Gott. Nur der Priester durfte einmal im Jahr, der hohe Priester, ins Allerheiligste zu Gott gehen. Aber wir wissen, wo Jesus Christus am Kreuz starb, ist der Vorhang im Tempel mitten entzwei gerissen. Und den Menschen, das bedeutet, jeder hat jetzt Zugang zu Gott. Aber damals waren es nur die Priester. Und die Verheißungen, es war irdischer Segen verheißen, er war materialistisch und er war für hier und heute. Es war ein irdisches Volk Gottes und sie haben erwartet einen irdischen Segen. Jetzt schauen wir mal, was Gott sagt jetzt im Neuen Testament. Wir haben jetzt gerade angeschaut, das Volk Gottes, das irdische Volk Gottes im Alten Bund. Jetzt schauen wir uns die Kinder Gottes im Neuen Bund an, weil du bist Hausgenosse Gottes, der Adnan wird es dir nachher sagen, wird es dir aus der Schrift beweisen, du bist ein Hausgenosse Gottes, du bist ein Kind Gottes, nicht mehr ein Volk Gottes. Der Tempel, wir sind der Tempel, du und ich, wir sind der Tempel, du persönlich und als Gemeinde sind wir der Tempel Gottes, wo Gott wohnt. Gott wohnt in und unter uns, in dir und in der Gemeinde, wir sind der Tempel Gottes. Anbetung ist jederzeit und überall möglich. Du kannst jederzeit dich Gott nahen. Der Vorhang ist zerrissen. Du hast jederzeit Zugang zum Allerheiligsten, zum Thron Gottes. Jederzeit. Das Gesetz ist in unsere Herzen geschrieben. Die Menschen konnten das Gesetz Gottes nicht erfüllen. Christus hat es erfüllt. Und jetzt lebt Gott in uns und aus seiner Kraft durch uns. Und jetzt sind wir in der Lage, so zu leben, wie Gott es möchte. dass seine Kinder leben, so wie der Herr Jesus Christus, ihm immer ähnlicher zu werden. Die Herrschaft des Heiligen Geistes in uns macht uns fähig. Natürlich, du kannst immer noch fleischlich dich entscheiden. Im Fleisch wandeln, bist du ein fleischlicher, ein wiedergeborener, aber fleischlicher Christ, ein unmündiger Christ. Aber du kannst dich entscheiden, im Geist zu wandeln und das Fleisch unterzuordnen, die Begierden und die Sündhaftigkeit, Gott wohlgefällig, nicht zu leben, wie alle Welt lebt, sondern so, wie Jesus Christus gelebt hat. Du bist fähig. Du bist fähig, du musst es nur entscheiden und wollen. In uns wirkt das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Das ist der Unterschied. Im Alten Testament war es das Gesetz der Sünde und des Todes. Und jetzt haben wir das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Römer Kapitel 8. Priester, jeder Gläubige ist ein Priester. Du hast direkten Zugang zu Gott jederzeit. Die Tür ist offen. Gott hat nie eine Besprechung und macht die Tür zu, wo niemand rein darf. Die ist immer offen. Bei Gott darfst du immer rein. Was für eine Gnade, Geschwister. Sie ist immer offen, die Tür. Und Kinder Gottes sind geistlich, nicht irdisch. Du bist ein geistliches Wesen. Warum? Weil du aus dem Geist Gottes von Neuem geboren bist. Du lebst jetzt geistlich, neu. Durch Gottes Geist in dir. Und die Verheißungen, es geht um himmlischen Segen, es geht um den Segen für die Ewigkeit, es geht um geistlichen Segen, nicht um materialistischen, irdischen Segen. Und es geht nicht für hier und heute, für die Ewigkeit. Geschwister, das kann uns doch nicht mehr in den Stühlen halten. Du möchtest am liebsten aufspringen, spring auf, schrei Halleluja. Ah, ist das herrlich, huh? Ist das herrlich. Was für eine Gnade, du hast es doch nicht verdient, ich auch nicht. Was für eine Gnade, was für eine Liebe. Lass dich fallen in die Arme Gottes. Genieße die Kindschaft und freue dich doch. Wer sind die Juden und woran glauben sie? Wir müssen, um das zu entlarven, was dem Teufel hier an Struktur gelungen ist, wir müssen das, um das zu entlarven, erst kennen. Und darum haben wir uns die Mühe gemacht, das zu studieren, und dir darzulegen, damit du das entlarven kannst. Israel, also die Juden, waren das irdische Volk Gottes. Der Name Juden kommt von dem Stamm Juda, einer der 12 Stämme. Wir hatten ja 12 Stämme in Israel und einer davon war Juda. Was glauben die Juden? Was glauben die? Sie erwarten den Messias. Sie haben nicht erkannt, dass der schon da war. Aber der Messias wird ja wiederkommen. Aber sie erwarten, dass der Messias zum ersten Mal kommt. Das ist, was sie glauben. Die Messias-Erwartung. Ein Königreich wird gegründet. Die Verheißungen an Israel war, dass auf dem Thron Davids auf ewig einer aus dem Volk Israel regieren wird. Einst wird der Gesalbte auf Davids Thron in Jerusalem sitzend. Und diese Stelle kannten sie, das ist 2. Samuel 7, 12 bis 13. Diese Stelle kennt jeder Israelit, jeder wahre gläubige Jude. Nach jüdischem Glauben wird eines Tages ein Messias, der von Gott verheißene Erlöser kommen. Darauf warten die. Das, was heute seit 1948 in Israel im Unglauben versammelt ist, das ist alles andere als Gottes Volk. Gell? Die meisten sind ungläubig. Die allerwenigsten sind wirklich orthodoxe Juden. Die allerwenigsten. Das ist schon eine Erfüllung der Verheißung Gottes. Ja, das verheißt uns die Schrift auch im Alten Testament, eine Rückführung, aber im Unglauben. Aber die Schrift sagt uns zwei Rückführungen. Dies da ist ein wichtiges Ereignis. Weißt du warum? Weil sonst das alles, was in der Trübsal prophezeit ist, nicht geschehen könnte, die Drangsal Jakobs. Israel muss in Israel, das Volk Juda muss in Israel präsent sein. Sonst könnte ja das, was Gott in der großen Drangsal an Daniel verheißen hat, gar nicht stattfinden. Und sie werden wieder einen Tempel bauen, sonst könnte sich der Antichrist gar nicht in den Tempel setzen. Verstehen wir, Geschwister? Es ist klar, das ist natürlich im Plan Gottes, aber das ist nicht die Rückführung die der Messias, wenn er kommen wird, am Ende der Trübsalzeit, wenn sie in höchster Not in die Wüste geflohen sind und nach dem Messias schreien, das, was sie glauben, Gott sende den Messias, weil der Antichrist wird sie blutig verfolgen. Und dann wird der Messias kommen. Und dann wird der Geist auf alles Fleisch ausgegossen. Dann werden die Juden sich bekehren. Und dann werden sie den Messias sehen, den sie durchbohrt haben. Und dann werden sie wehklagen, alle Geschlechter, sagt die Schrift. So, das ist, was die glauben. Er wird die Welt aus ihrer Not retten. Das ist, was sie glauben. Er wird das alte jüdische Königreich wiederherstellen, das im 6. Jahrhundert vor Christus zerstört worden ist. Da hat Gott als Gericht die Babylonier über Juda kommen lassen, hat sie wegführen lassen nach Babylon. Und seitdem ist das jüdische Königreich nie wiederhergestellt worden. Seitdem ist es in der Versenkung. Und jetzt warten sie, dass der Messias kommt und das jüdische Königreich wieder aufbaut, als strahlendes Königreich, von wo aus die ganze Welt beherrscht wird. Und das sagt uns die Schrift aus, das wird passieren. Die Juden glauben an eine Auferstehung der Toten. Das war für mich gestern auch ein Forschungsprojekt. Glauben die, dass die Toten auferstehen werden oder nicht? Doch, das zeigt die Prophetie Gottes an Daniel. Schau mal her. In Daniel 12,1 lesen wir, du musst unbedingt das Buch Daniel einmal lesen. Nimm dir das für diese Woche einmal vor. Lies das Buch Daniel im Alten Testament. Und da heißt es im Kapitel 12, Vers 1, und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst. Michael, der Erzengel Michael, ist einer der großen Engelfürsten. Der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes, es geht um Israel, für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein. Die große Trübsal, die letzte Jahrwoche aus Daniel. Die große Trübsal. Wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand, bis zu jener Zeit, so eine große Trübsal wird sein. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Wir sehen in der Offenbarung, da werden verschiedene Bücher aufgetan. Das Buch des Lebens und das Buch des Lebens des Lammes. Das Buch des Lebens des Lammes, da sind die Kinder Gottes eingeschrieben. Im Buch des Lebens ist das Volk Gottes eingeschrieben. Aber im Buch des Lebens des Lammes bist du und ich eingeschrieben. Dort werden erst die Namen sind erst aktiv seit der Auferstehung unseres Herrn. Es gibt ein Buch des Lebens des Lammes und da ist der Leib Christi, die Braut Christi eingeschrieben. Was für eine Gnade, Geschwister. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen. Die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Also die Juden glauben an eine Auferstehung. Sie wissen, dass es eine Auferstehung gibt zum Leben und zum Gericht. Das wissen die. Gott hat Abraham aus dieser Welt berufen und aus ihm das Volk Gottes entstehen lassen. Wir müssen uns vorstellen, diese Welt war wieder mal nach der Sintflut wieder mal verderbt bis zum Gehtnimmer. Und dann beruft Gott aus Ur in Chaldäa einen Mann namens Abraham und sagt, geh aus von deiner Familie, geh aus von deinem Volk, sondere dich ab. Er hat ihn herausgerufen, so wie du und ich heute herausgerufen sind, aus einer verderbten Welt. Und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und im Glauben ist er ausgezogen, aber sein Schwiegervater hat er mitgenommen und er hat ihn dann unterwegs gestoppt. Er hat nicht mehr weiter mögen. Und erst als der gestorben ist, hat der Abraham wirklich den Befehl Gottes ausgeführt und ist nach Kanaan gegangen. Aber ist eine andere Geschichte. Er wollte, dass dieses Volk nach seinem Willen lebt, sodass er sie segnen konnte. Die ganze Welt war wieder verderbt. Er ruft den Abraham heraus, bildet aus ihm ein großes Volk und möchte dieses Volk als König vom Himmel her führen durch seine Propheten. Und er möchte dieses Volk, wenn sie nach Gottes Willen leben, segnen über die Maße. Wir werden es gleich sehen im 5. Mose 28, was er ihnen verheißen hat, sodass er sie segnen konnte. Da es sein irdisches Volk war, war der Segen irdisch. Die Regel war, Gehorsam bringt irdischen Segen. Das war die Regel. Das haben die verstanden. Und Geschwister, ist es nicht so, dass wir die gleiche Prägung haben, wenn wir gehorsam sind, wird Gott mich segnen. Werde ich den besseren Job haben, mehr Einkommen, die besseren Kollegen. Ist es nicht so? Damit wollte Gott alle Nationen auf Israel eifersüchtig machen, sodass auch sie nach dem Gott Israels fragten und sich zu ihm bekehrten. 5. Mose 28, da möchte ich kurz das darstellen, was ich gerade behauptet habe. Im Vers 1. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Also, du wirst der Kopf sein und nicht der Schwanz. Du wirst oben sein und nicht unten. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Und Geschwister, das hat uns geprägt. Und das müssen wir entlarven. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Wir als Kinder Gottes, wir sind herausgerufen aus der Stadt. Wir sind herausgerufen aus dem Feld. Wir sind Himmelsbürger. Und wir leben auf den Himmel ausgerichtet, weil dort unser Segen sein wird. Erwarte doch nicht mehr den irdischen Segen, wenn du Gott treu bist. Erwarte, dass dein Lohn groß sein wird. Wir werden nachher gleich sehen, was unser Lohn ist. Nicht der Lohn in der Stadt, den besseren Job, der Lohn auf dem Feld, mehr Gemüse zu ernten oder mehr Getreide. Sondern dein Lohn wird im Himmel sein, ewig. Und der Teufel möchte uns betrügen um diesen ewigen himmlischen Lohn, indem wir auf den irdischen Lohn gieren. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe und so weiter. Gottes fetten Segen wünsche ich dir. Du bist schon gesegnet im Himmel mit allem geistlichen Segen. Jetzt sei treu mit dem, was Gott dir gibt. Was ist deine Frucht? Christusähnlichkeit. Glaubst denn du, dass Gott bereit ist, die Ewigkeit mit so einem verdorbenen Charakter zu verbringen, der nur nach seinem Egoismus giert, der nur gesegnet sein möchte, indem wie alle Welt gesegnet ist. Gott sagt, nein, sondere dich doch ab, giere doch nicht, nachdem alle Welt giert. Glaub doch, nimm doch im Glauben die Hoffnung an, das Erbe, das im Himmel auf dich wartet, auf ewig. Und lies mal die Schrift, was der Lohn ist. Finde mal für dich raus, was ist der Lohn? Wenn Jesus sagt, ich komme bald um meinen Lohn mit mir. Der Lohn kommt erst, der ist nicht in deinem Leben. Gott wird dich versorgen, er wird, wenn du treu bist auch, dir volle Genüge geben für das, was du brauchst für dein Leben. Um das brauchst du nicht bitten. Dafür darfst du Gott im Voraus danken, im Glauben, dass er seine Zusage hält. Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan werden. Hört doch auf! Für die materialistischen Dinge Gott anzuflehen. Glaub ihm doch endlich, dass er dir gibt, was du brauchst. Und lass dir genügen an dem, was du hast. Hör auf zu gieren nach den Werten dieser Welt. Zunächst sollte das ganze Volk Priester Gottes sein. Das ist interessant. Das war nämlich nicht zu allen Zeiten so, dass die Priesterkaste von Gott installiert war als Mittler zwischen Gott und dem Volk. Das ist nämlich interessant. Das, was im Anfang war, ist jetzt am Ende, hat Gott jetzt realisiert durch den hohen Priester Jesus Christus. Schau mal her, das ist interessant. Im 2. Mose 19,5, bevor sie ums goldene Kalb getanzt sind, war jeder im Volk Gottes ein Priester. Und schau mal, da ist der Beweis. Und nun, das ist weit vor 5. Mose, gell? Wir sind im 2. Mose. Da war noch die Welt in Ordnung. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören, meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Ach, da schau her, da war der Ton anders. Mein Eigentum seid ihr, ihr lebt für mich. Das Gleiche ist heute wieder. Wir sind Gottes Eigentum, von ihm geschaffen, für ihn erkauft, er hat einen Anspruch an uns. Mein Eigentum. Im 5. Mose musste er sagen, okay, gesegnet in der Stadt, und auf dem Feld. Aber hier sagt er, mein Eigentum, er gehört mir. Denn mir gehört die ganze Erde, auch ihr. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Geschwister, verstehen wir? wenn wir wirklich Gott gehören, wenn wir so leben, wie es der Adnan uns gleich vortragen wird. Gehören wir Gott? So wie damals. Sie gehörten Gott. Das war der Ausdruck, das war der Wille Gottes. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Und das sind die Worte, wo er uns sagt, das sind die Worte, die du zur Gemeinde Jesu Christi reden sollst und zu allen, die übers Internet zugeschaltet sind oder später abhören. Das sind die Worte, die du reden sollst. Nachdem das Volk sündigte, hat Gott Aaron und seine Söhne als Priester eingesetzt, den Stamm Levi, einen der 12 Stämme. Und jetzt hat Gott, das Volk konnte sich Gott nicht mehr nahen. Genau dies haben wir vom Judentum übernommen. Genau dies haben wir vom Judentum übernommen. Die Kirche Gottes im Neuen Testament. Letztes Mal habe ich das Glaubensbekenntnis gehört. Wir glauben an die heilige Kirche. Ihr glaubt nicht an die Kirche, ich glaube an Gott. Aber das Glaubensbekenntnis, ich glaube an die heilige Kirche. Nein, glaub doch nicht an die Kirche. Glaub an Gott. Das ist ein falsches Glaubensbekenntnis. Da kommt der ganze Schwindel auf bei diesem Glaubensbekenntnis. Genau das haben wir übernommen. Überlegt einmal, ob das die Landeskirchen sind, ob das die Freikirchen sind. Genau das haben wir übernommen, die Priesterkaste. Einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Besondere Priester. Eine große universale Kirche sagt heute, ja, du bist schon ein Priester, aber es gibt besondere Priester. Nein, es gibt nur einen besonderen Priester, den hohen Priester Jesus Christus. Und er ist der Mittler zwischen Gott und uns. Wir brauchen keinen Mittler. Die Priesterkaste, das haben wir installiert. Somit ist das Volk von Gott getrennt. Wir haben keinen direkten Zugang mehr. Die Priester sind fürs Geistliche zuständig. Die irdische Gesinnung und den irdischen Segen, das haben wir übernommen. Das Volk ging seinen Geschäften nach, die Priester waren für das Geistliche zuständig. So ist es etabliert. Jüdische Kirche, voll übernommen. Das haben die großen Kirchen kultiviert, indem sie Möglichkeiten schufen, um sich das Heil zu erkaufen. Denkt nur in der Vergangenheit an den Ablasshandel, wo dann endgültig die Reformation fällig war und so weiter. Gottes ursprüngliche Absicht war es, dass alle Kinder Israels eine Nation von Priestern und Königen in seinem Dienst sein sollten. Ein Segen und ein Beispiel für andere Nationen. Aber ohne Gottes Geist konnten die Kinder Israel diesen Standard nicht erreichen. Sie wollten diese Rolle auch nicht. Am Berg Horeb, wo Gott zu dem Volk gesprochen hat, da haben sie gesagt, Mose, höre doch du, was Gott sagt. Wir können seine Stimme nicht ertragen. Sie wollten das nicht. Sie wollten das nicht. Und viele, viele, viele wollen das heute auch nicht. Die sagen, na, das ist schon in Ordnung. Ich zahle Kirchensteuer und dann soll der Geistliche fürs Geistliche zuständig sein. Und wenn ich in der Stunde des Todes bin, dann soll er das Sakrament der letzten Ölung mir erteilen, damit ich auch wirklich in den Himmel komme. Ja, aber da ist es zu spät. Gut, vielleicht auch nicht, wenn du den Herrn anrufst. In dieser letzten Stunde ist es nicht zu spät. Aber die letzte Ölung wird dich nicht retten, sondern nur der Glaube an Jesus Christus. Sie wollten diese Rolle auch nicht und wir beide waren so naiv, wir haben gedacht, wenn uns Gott die Wahrheit offenbart und wir sagen die Wahrheit, dann werden die in Strömen die kaputten Systeme verlassen und zu uns kommen, um die Wahrheit zu hören, um wirklich Gottes Willen zu erkennen. Wie naiv. Belügt uns doch ruhig, biegt doch die Wahrheit ein wenig zurecht. Nur lasst uns endlich in Ruhe mit dem heiligen Gott. Das ist, was das Volk heute sagt. Sie wollten lieber einen Vermittler zwischen ihnen und Gott haben. Deshalb gab ihnen Gott die Priesterschaft Aarons. Mit dem neuen Bund hatte Gott jedoch etwas Besseres im Sinn. Und jetzt freue ich mich, Adnan, auf deinen Beitrag.
Ja, der letzte Punkt lautet, wie soll ein Christ aus Gottes Sicht leben? Wir haben jetzt gehört, was das Kirchensystem aus dem Judentum übernommen hat. Von dem irdischen Volk Gottes. Jetzt fragen wir uns ja, wenn das nicht stimmt mit dem Neuen Testament überein, ja, wie ist das eigentlich richtig? Es sind einfache Grundwahrheiten, ohne die wir nicht fähig sind, als Christen, ja, als wahre Gläubige, ein entsprechendes Leben zu führen. Wenn wir nicht wissen, wie es richtig ist, wie soll man es leben? Wir haben es vorhin gehört, früher, wenn sie das Gesetz nicht kannten, konnten sie auch zumindest nicht versuchen, nach dem Gesetz zu leben. So ist es genauso für uns. Wenn wir nicht wissen, wie es sich ziemt, als Christ zu leben, können wir das auch nicht tun. Deshalb müssen wir uns diese einfachen Wahrheiten uns gemeinsam anschauen. Wir müssen erkennen, niemand kann ein Kind Gottes werden, der nicht den Geist der Kindschaft hat. Wir reden ständig, ja, wir sind die Kinder Gottes. Ja, das ist ja wunderbar. Aber was heißt es? Uns darf es nicht passieren. Es darf allen Menschen passieren, dass sie es nicht wissen, wenn sie nicht wirklich wahre Kinder sind. Ja, wissen es nicht. Aber wir, wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes, dann müssen wir es wissen. Warum? Weil wir den Geist der Kindschaft haben. In Römer 8,14 lesen wir, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr auch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft, andere Übersetzung, Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Also nur durch den Geist der Kindschaft sind wir Kinder. Nicht, weil wir schön aussehen, weil wir Gutes tun, weil wir versuchen zumindest nichts Böses zu tun, nein, allein, weil wir den Geist der Kindschaft haben. Und das darf nicht als Grundfundament fehlen in unserem Denken. Zweitens, jeder, der aus Gott neu geboren ist, ist als Glied in den Leib Christi hineingetauft. Wenn wir sagen, wir sind Glieder am Leib Christi, was heißt es genau? Nur derjenige, der ein Kind Gottes ist, der zum Christus gehört, ist in den Christus vorher hineingetauft worden. Wenn wir keine Kinder sind, das ist man kein Glied am Leib Christi. Und keiner bekommt den Heiligen Geist, wenn er nicht vom Neuen geboren ist, aus dem Wort Gottes geboren ist, aus Gott geboren ist, weil Gott das Wort ist. Und deshalb lesen wir mehrfach, aus Gott geboren oder aus dem Wort geboren. 1. Korinther 12,12 lesen wir, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft. Juden oder Nichtjuden ist es gemeint jetzt als Volk, weil Judentum ist keine Religion, das ist ein auserwähltes Volk. Und viele Juden haben nicht unbedingt alle Hebräisch gesprochen. Also wir wissen auch, dass die Sprache von unserem Herrn Jesus Christus Aramäisch war. Und andere haben andere Sprachen gesprochen. Also Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Also wenn du ein Glied am Leib Christi bist, da bist du aus Gott neu geboren, hast den Heiligen Geist empfangen, also den Geist der Kindschaft, und du bist auch mit dem Heiligen Geist versiegelt und in den Christus hineingetauft. Und somit bist du ein Teil des Christus, der wiederum dem Vater gehört. In Römer 6, die Verse 4 und 5 lesen wir auch, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden, weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. So, jetzt ist die Aufforderung. Also jetzt haben wir verstanden, wir sind neugeboren, wir sind Kinder Gottes, wir sind Glied am Leib Christi, wir haben den Geist der Kindschaft in uns und wir sind Teil des Christus mit einem Haupt namens der Herr Jesus Christus. Und jetzt sagt Paulus, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Wie schaut das Leben aus? So was wir vorhin gehört haben? Nein. Wie schaut das neue Leben aus? Achte auf deinen Körper, denn dieser ist nun der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, das haben wir im Alten Bund nicht gehabt, dass der Heilige Geist in dir wohnt und dein Körper ist der Tempel. Vielleicht war der Bauch ein Wohlstandszeichen. Je größer ist, umso größer ist der Wohlstand. Weiß ich nicht. Aber wir wissen nicht, und das ist auch nicht so gewesen, dass der Körper des Fleischlichen, also des Juden nach dem Fleisch, der Tempel des Heiligen Geistes war, weil niemand den Heiligen Geist dauerhaft in sich hatte. Du kannst nicht mehr mit deinem Körper umgehen, als ob du dir noch nicht selbst, ob du dir noch selbst gehörst. Wir haben gehört, ursprünglich war das anders. Alle sind Priester. Die waren Eigentum Gottes, was jetzt durch den Herrn Jesus Christus, durch das Opfer, einmal, ein für allemal wiederhergestellt, dass wir sein Eigentum sind. Wir gehören ihm. Wir können nicht so tun, als ob wir uns selbst gehören. Ja, natürlich, wenn wir uns selbst gehören, dann können wir machen, was wir wollen. Das gehört mir. Was hast du da zu melden? Gott. Das gehört mir. Ich kann machen, was ich will. Ich kann meine Finger abschneiden, ich kann noch dran pappen, ich kann machen, was ich will. Nein, wir gehören uns nicht selbst. Indem wir, oder wir denken, ja, wir gehören noch uns selbst, indem wir den Begierden des Fleisches nachlaufen. Und wir kennen die Werke des Fleisches. Sauferei, Fresserei, Zügellosigkeit, Selbstsucht, Egoismus, immer ich brauche das, ich brauche das. Wir wissen, Gott gibt uns, was wir brauchen. Ja, dann nimmt der Teufel gerne auch diese Stelle. Und sagt, ja, jetzt musst du nur sagen, was du brauchst. Jetzt kannst du sagen, ja, ich brauche mindestens 3 Autos und 17 Kinder und 5 Frauen und 3 Äcker und so weiter. Du hast gesagt, ich kriege ja, was ich brauche. Was du brauchst, definiert Gott, nicht du. Aber man kann natürlich alles verdrehen. Das hat der Apostel Petrus auch den Menschen gesagt über Paulus, weil sie immer alles, was Paulus gesagt hat, haben das verdreht. Und haben gesagt, ja, das ist ja sowieso normal. Die verdrehen jede Wahrheit. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir hinzugegeben werden. Ja, siehst du, da steht doch alles andere. Wieso ist das nicht da? Das sind die Werke des Fleisches. Unser Körper ist nicht unser Eigentum. Es gehört Gott. Römer 12,1 schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Was ist seine Barmherzigkeit? Er hat seinen Sohn für uns geopfert. Damit alle, die an ihn glauben, eben die an die Kirche, an ihn glauben, das ewige Leben haben. Dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir haben vorhin bei der Begrüßung gelesen, im 2. Korinther, dass wir jetzt fähig sind, Gott zu dienen. Also Gottesdienst zu verrichten. Ja, was ist der Gottesdienst? Ein vernünftiger Gottesdienst, in dem ihr euer Leiber als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Ja, wie? Ja, weil da alles drin ist in deinem Körper. Die ganzen Sinne sind drin. Hat auch du hast einen Kopf bekommen, wo irgendwas drin ist zum Denken, zum Entscheiden und. Fühlen, sehen, hören. Sonst haben wir Augen, hören, sehen nichts und Ohren und hören nichts. Wie soll ein Christ aus Gottes Sicht leben? Achte darauf, dass du die Versammlungen der Gläubigen nicht versäumst. Ja. Was haben wir gelernt? Ja, also Weihnachten Ostern, hast du vielleicht vergessen. Also andere sagen, einmal ist zu wenig. Natürlich, wenn jemand heiratet, natürlich kirchlich gemeint, geht man auch hin. Nicht wegen dem Pfarrer vielleicht, aber wegen dem Bräutigam oder wegen der Braut. Ja, nein. Die Versammlungen der Gläubigen. Nicht irgendeine Zeremonie oder irgendein Event oder sowas. Nein, Versammlung der Gläubigen. Denn die Gemeinde ist der heilige Tempel Gottes. Das heißt, da ist Gott da und er lädt zu der Wohnung ein. Und wenn ich da nicht dahin gehe, wenn ich nicht dahin gehen kann, ist etwas anders. Aber wenn ich nicht dahin gehen will, ist traurig. Da ist unser Vater im Himmel nicht unbedingt erfreut, ist sehr traurig. Und wenn er einmal lädt und zweimal einlädt und dreimal einlädt und viermal einlädt und die Kerle kommen nicht. Wir haben zwischendurch in eine WhatsApp-Nachricht, glaube ich, bekommen von Reinhold mit diesem Gleichnis, wo der Herr einlädt und jeder hat eine andere Beschäftigung. Natürlich. Wir könnten die Zeit jetzt auch mit mindestens 10 weiteren Alternativen belegen. Das ist ja keine Kunst. Die Frage ist, auf wen hören wir? Auf den Ruf unseres Vaters oder auf den Ruf des Satans, der uns natürlich mit Zustimmung unseres Vaters auch ablenken will? Ja, warum? Erlaubt ihm das? Ja, damit wir wachsen mit unserem Charakter. Wenn wir die Wahl nicht hätten, dann würden wir auch nicht uns richtig entscheiden können. Wir haben keine Wahl. Aber wenn wir die Wahl haben, aus Liebe entscheiden wir uns für die Gemeinschaft der Gläubigen. In Epheser 2, 19 lesen wir, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger, nicht hier, sondern der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Hier sind wir Fremdlinge und ohne Bürgerrecht. Warum wollen wir nicht dazugehören? Aber im Himmel nicht. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir sind hier als Gläubige die Wohnung, in der Gott jetzt anwesend ist. Ein weiterer Aspekt, achte darauf, sind wir noch dabei bei den Versammlungen, Hebräer 10, 25 lesen wir, und lasst uns aufeinander Acht geben. Das haben wir vorhin auch gehört. Es ist immer wichtig, dass wir aufeinander Acht geben. Es gibt Situationen, wo wir schwach werden. Denk dran, Glied an einem Leib. Irgendein Glied, ob das ein Finger ist oder die Nase oder Zeh oder so weiter, wird schwach. Was machen die anderen Glieder? Gesteuert durch das Haupt natürlich. Helfen dem schwachen Glied zu genesen. Na, Finger ist entzündet, abhacken. Nase juckt, abhacken. Ohren entzündet, abhacken. Ja, da bleibt nichts mehr. Aber das Haupt ist vollkommen und wird nicht sowas zulassen, sondern ermutigt, laufend aufeinander Acht zu geben, einander zu helfen, einander beizustehen. Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Indem wir, jetzt erklärte uns hier der Schreiber wieder, wie wir aufeinander Acht geben können. Indem wir miteinander gar nicht mehr reden. Indem wir uns gar nicht mehr sehen. Wir haben Gemeinschaft mit allen, aber nicht mit den Gläubigen. Wir achten auf die anderen jetzt. Nicht auf unsere Geschwister, auf unsere Glieder. Wir schauen jetzt, dass der Balken aus dem Augen des anderen rausrollen, aber aus den eigenen Augen sehen wir nicht. Aufeinander Acht geben. Wie? Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. ohne die Gemeinschaft mit Max, da kann er von mir nicht erfahren, dass ich was brauche. Dass ich einen Durchhänger habe, dass ich Ermutigung brauche, vielleicht eine Korrektur brauche. Vielleicht eine Gratulation, dass mein Name im Himmel aufgeschrieben ist. Alleine schon diese Ermutigung würde mich vielleicht von dem Boden gleich ins Penthouse transformieren oder katapultieren. Aber wenn wir miteinander keine Gemeinschaft haben, wie sollen wir aufeinander Acht geben? Also indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also die Herausforderungen werden von Tag zu Tag immer größer. Das wissen wir. Und je näher der Tag heranrückt, umso wichtiger, dass wir in der Gemeinschaft bleiben. Denn wenn wir mutwillig sündigen, das ist auch ein interessanter Zusammenhang, achtet aufeinander, wie? Indem ihr die Versammlung nicht verlasst. Und wenn ihr sie verlasst, wie manche Leute da meinen oder nicht meinen. Denn wenn wir mutwillig sündigen, also ich würde es so verstehen, das ist eine mutwillige Sünde, wenn ich jetzt die Versammlung verlasse. Na, ich vergesse die Versammlung aus Versehen, also ich verlasse die Versammlung aus Versehen. Ja, das könnten wir uns selbst erzählen. Unser Vater im Himmel wird uns das nie abnehmen. Ja, ich bin am Sonntag jetzt aus Versehen nicht in die Gemeinde gekommen. Na, mutwillig, ich habe mich entschieden, nein, ich bleibe im Bett oder ich gehe dahin oder dahin. Wir müssen auch darauf achten, dass wir nicht uns jetzt selbst versklaven. Da haben wir auch bei der Begrüßung gelesen, das Wort, der Geist macht das Wort lebendig, aber das Wort ohne Geist ist ein toter Buchstabe. Wenn du heute unterwegs bist, heute habe ich einen Gunti geschrieben, hat heute eine Aufführung mit seinen Schülern am Sonntag. Habe ich ihm jetzt alles Gute gewünscht, dass sie auch den ersten Preis gewinnen und dass er dort Licht und Segen ist. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber im Bett zu bleiben oder Frühshoppen, heute haben wir Frühshoppen in irgendeinem schönen Hotel, gell? Um 11 sind wir verabredet, ja, da kann ich nicht um 10.30 Uhr in der Gemeinde sein. Ja, natürlich, wenn alles wichtiger ist als die Versammlung, klar. Oder ich gehe mal joggen, da scheint die Sonne heute, Nachmittag gibt es Regen und so weiter und so fort. Nicht mutwillig sündigen. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, hier ist die Rede immer von den Kindern Gottes, die Erkenntnis der Wahrheit haben, die den Geist Gottes empfangen haben, die haben davon geschmeckt und dann die erste Liebe wieder vergessen. So bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Ja, wann ist das soweit, dass kein Opfer mehr übrig bleibt, dass Gott sagt, jetzt machen wir Schluss, weil Gott wird nicht ewig zuschauen. Wie lange, wissen wir nicht. Einmal, zehnmal, hundertmal, tausendmal, fünfmal, wissen wir nicht. Aber wir sollen Gott nicht versuchen. Haben wir schon gelesen, ein einziges Mal sagt, stellt mich auf die Probe, indem du alles gibst. Und da wirst du sehen, was du von mir empfängst. Ja, okay. Aber sonst nicht. Du sollst deinen Gott nicht versuchen, hat der Herr dem Satan geantwortet. Wir dürfen und sollen Gott nicht versuchen. Naja, schau mal, wie weit deine Geduld reicht. Geduld ist schließlich eine Frucht des Geistes. Und du bist doch ein Geist. Und da wirst du viel Geduld haben. Dann schau mal jetzt, wie lange du schaffst. Also, da ist kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Ja, widerspenstig, das ist ein schönes Wort. Du hast ja gesagt, ich gehöre dir, Vater, ich bin jetzt von Neuem geboren, ich empfange den Geist der Kindschaft, ich bin versiegelt, ich bin in deiner Hand. So. Da haben wir es abgeschlossen. Jetzt bist du mein Kind. Nachdem ich dir meinen Geist gegeben habe, du sagst, jetzt mache ich weiter, wie ich bis jetzt gelebt habe. Das kann man nicht mal mit einem Freund machen, mit seinem Lebenspartner, mit seinem Ehepartner, mit den Kindern. Wenn es eine Abmachung ist, eine Abmachung. No, jetzt hast du mir gegeben, was ich wollte, jetzt mache ich den Rest, so wie ich es meine. Achte darauf, dass du himmlisch gesinnt bleibst. Das haben wir auch gesehen, was im Judentum als irdisches Volk, bin ich jetzt gehorsam, kriege ich sofort was. Salomon hat gesagt, ich möchte deine Weisheit. Er hat gesagt, wunderbar, das ist genau, was ich erwartet habe. Du hast das Richtige gewünscht, dafür kriegst du Haufen Ländereien und Macht und großes Volk und großer König und langes Leben und. Aber das ist nicht für die Kinder Gottes. Diese Verheißung ist nicht für die Kinder Gottes. Und wenn wir irdisch gesinnt sind, ist grausam kein Ausdruck. Dann sind wir Feinde des Kreuzes. Es ist nicht so, dass es gut und besser ist. Es ist ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Dazwischen gibt es nichts. Man kann nicht irgendwo dazwischen hängen und sagen, ja okay, in der Hölle ist es ganz heiß. Wenn es so heiß ist, dann springe ich schnell mal in den Himmel, ist ein bisschen kühler. Und dann, wenn mich dort raus, wenn der Herr mich rausschmeißt, dann bin ich in der Hölle, aber springe ich wieder. Dazwischen gibt es nichts. Entweder ewiger Verdammnis oder ewiges Leben. Und die irdisch Gesinnten sind die Feinde des Kreuzes. Jetzt könnte man uns vorstellen, ja, ein paar Feinde des Kreuzes sitzen auf dem Thron neben unserem Vater im Himmel und trinken mit ihm ein Glas Wein oder ein Glas Wasser oder was weiß ich, essen Trauben. Nein, Feinde des Kreuzes haben dort keinen Platz. Römer 12,2 lesen wir, und passt euch nicht diesem Wettlauf an. Herausgerufen ist herausgerufen. Da musst du dich auch in der Welt dazu bekennen. Wer mich hier bekennt, werde ich ihn auch vor meinem Vater bekennen. Da muss jeder wissen, du bist herausgerufen. Du kannst nicht alles mitmachen. Alles, was nicht in Gottes Sinne ist und Gottes Willen ist, kannst du nicht mitmachen. Und wenn die alle Leute das wissen, dann werden sie dich auch in Ruhe lassen. Versuchen vielleicht ab und zu wieder, aber nicht so oft. Aber wenn wir Gott nicht bekennen und versuchen, so der Welt gleich zu sein, und da müssen wir uns rechtfertigen, warum wir das eine oder andere nicht mitmachen. Oder dann vielleicht doch das eine oder andere mitmachen, weil wir nicht entlarvt werden als Kinder Gottes. Also wir schämen uns. Nein. Wir sind Botschafter. Was ist das für ein Botschafter, der nicht mal sich outet als Botschafter? Hockt da in Berlin, der amerikanische Botschafter, und verhält sich wie ein Berliner. Der kann jetzt ja vom Gefühl wie John F. Kennedy sagen, ich bin ein Berliner, so, also als Solidarität. Aber er ist ein Amerikaner, amerikanischer Präsident sogar gewesen. Und der Botschafter muss antreten und sagen, ich bin ein Botschafter, ich gehöre nicht zu euch, gell? Ich bin Botschafter, vertrete die Interessen Amerikas hier in diesem Land. Und wir müssen auch da auftreten und sagen, wir sind Botschafter Christi, wir vertreten die Interessen Gottes auf dieser Erde. Was sind deine Interessen? Ja, die ganze Erde zu vereinnahmen und hier Gottes Reich zu errichten? Nein! Als erstes immer ihm ähnlicher werden, als zweites die Wahrheit den Menschen zu sagen. Wenn sie die Wahrheit lieben, werden sie annehmen und dann werden sie ihr Leben retten. Wenn wir aber nicht zuerst uns selbst die Wahrheit sagen und danach leben, sind wir nicht fähig, die Wahrheit den anderen zu sagen. Also passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die Sinne, haben wir darüber gesprochen, die müssen wir auch erneuern. Du bist von Neuem geboren, aus dem Wort, aus Gott neu geboren. Du hast den Heiligen Geist, den Geist der Kindschaft empfangen. Jetzt führe ein neues Leben, sagt er. Aber deine Sinne, die sind falsch geschult. Dein Charakter ist falsch entwickelt. Jetzt musst du alles verändern. Deine Sinne darfst du nicht mehr nach irdischen Dingen richten. Ja, das will ich und das will ich. Oh, das ist auch schön. Und das ist gut und das hätte ich gerne und das hätte ich gerne. Nein, alles abschneiden. Die Sinne müssen himmlisch gerichtet sein. Philipper 3,17 lesen wir, werdet meine Nachahmer. ihr Brüder, und seht auf diejenigen. Reinhold hat mir einen Vers ganz am Anfang weggeknipst, glaube ich, wo, glaube ich, Paulus auch schreibt. Werdet Nachahmer Gottes, seid Gottes Nachahmer. Weil er hier eigentlich auch als Gottes Nachahmer, weil wir, unser Vorbild ist nicht natürlich Paulus, ne? Nur weil er sagt, mein Vorbild ist auch der Herr. Ne? Also Nachahmer Gottes, ne? Das hast du mir gestrichen aus Zeitgründen. Gut, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, wie, und jetzt auch weinend sage. Das müssen wir uns überlegen. Er erzählt und die Tränen laufen. Die Tränen laufen beim Erzählen. Das ist nicht lustig. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Gut. Die haben den Heiligen Geist empfangen, aber leben wie Feinde des Kreuzes. Des Christus. Ihr Ende ist das Verderben. Wenn sie nicht Buße tun, wird ihr Ende so werden. Deshalb ist die Ermahnung. Ihr Gott ist der Bauch und alles, was damit verbunden werden kann, alles irdisch. Sie rühmen sich ihrer Schande. Warum? Weil sie Betrüger sind. Sie haben Gott versprochen, wir gehören dir. Was tun sie? Alles dreht sich um sich selbst. Es dreht sich nicht mehr um Gott, sondern um sie selbst. Sie sind irdisch gesinnt. Ganz kurz und bündig. Glaube ich, der letzte Aspekt, achte darauf, wie soll ein Christ aus Gottes Sicht leben? Gott sagt uns, achte darauf, dass Gott aus den himmlischen uns den himmlischen, nicht den irdischen Segen verheißen hat. Das ist so eine gewaltige Herausforderung, die an uns herangetragen wird, Tag für Tag, dass wir immer wieder uns nach den irdischen Segen ausstrecken. Ja, und das hätte ich gern. Gott gibt mir das, und Gott gibt mir das, und Gott gibt mir das. Und dann bin ich sauer auf Gott. Warum? Weil er nicht geliefert hat, was ich gesagt habe. Der ist ungehorsam. Was ist denn das für ein Gott? Es gibt in vielen anderen Religionen, die den Gott wegschmeißen, neuen Gott bauen. Wenn der auch ungehorsam ist, schmeißen sie auch in die Mülltonne, bauen sie wieder neuen Gott. Ja, wir machen das nicht anders. Wenn wir sauer auf Gott, ja, wer ist der Herr und wer ist der Knecht? Wir entscheiden, was er zu tun hat, oder er entscheidet, was wir zu tun haben. Achte darauf, dass Gott uns den himmlischen, nicht den irdischen Segen verheißen hat. Epheser 1,3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen, sagt der Apostel Paulus, sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt, also nicht hier, in der himmlischen Welt, durch Christus Anteil bekommen haben. Die ganze Fülle des Segens in der himmlischen Welt. Wir finden nirgendwo, dass er uns einen irdischen Segen verheißen hat. Wir finden nirgendwo. Da können wir lesen, was wir wollen. Ja, wo haben wir das hier? Haben wir vorhin gehört. Ist übernommen. Warum? Weil es den Menschen natürlich viel besser gefällt. Erzählst du von dem himmlischen Segen? Da brauchst du Glauben. Ja, was Glauben? Kannst du es beweisen? Ja. Wenn das bewiesen ist, dann glaubt ihr. Das ist ja gar kein Glaube mehr. Du hast den anderen geglaubt. Und jetzt glaubst du mir, weil er bewiesen hat. Ich habe einen Zeugen, hat er bewiesen. Hier sind wir Fremde und Durchreisende und herrschen nur über die Sünde. Wir herrschen ansonsten über gar nichts. Nur über die Sünde. Wir herrschen nicht über Länder. Wir haben vorhin auch gelesen, bei dem irdischen Volk Gottes, über alle Nationen herrschen. Es wird eine große Nation sein, über alle anderen herrschen. Nein, das ist für uns Kinder, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Hier herrschen wir nicht. Überhaupt nicht. Nur über die Sünde. Hier werden wir, genauso wie unser Herr, leiden, damit wir, wie er, Anteil an der Herrlichkeit bekommen. In Römer 8,17 lesen wir, wenn wir aber Kinder sind, wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes, Er sagt, wenn ihr Kinder seid, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Unser Vater ist Gott der Vater und unser Herr ist unser Bruder. Und somit sind wir Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, das ist eine Voraussetzung. Wir werden Erben, aber nur, wenn wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Man kann sich nicht vorbeimogeln und sagen, na, ich bin das Kind Gottes und jetzt werde ich verherrlicht. Nein, wenn du im Christus bist, dann wirst du den gleichen Weg gehen wie der Christus. Zwar für dich, auf dich zugeschnitten, aber der Leidensweg ist für jeden vorgezeichnet. Du musst den Leidensweg gehen. Und dann wirst du mit ihm auch verherrlicht werden. Liebe Geschwister, der Apostel Paulus ermahnt uns, ihr habt den Geist Gottes empfangen, dann wandelt auch im Geist. Wir lesen eigentlich in allen Briefen, ob das jetzt von der Apostel Paulus oder Jakobus oder Johannes oder Petrus, nichts anderes an die Kinder Gottes. Nichts anderes. Ihr habt doch den Geist Gottes empfangen. Ja, wieso lebt ihr nicht danach? Es übt nichts anderes. In allen diesen Facetten. Auch die Botschaft heute von Anfang jetzt bis zum letzten Satz kommt jetzt gleich. Steht nichts anderes. Wieso lebt ihr nach was anderem? Was ihr euch ausdenkt oder nach dem alten Bund, der durch den neuen Bund ersetzt wurde, der besser ist, der alte Bund ist beendet. Der Hebräerbrief erklärt uns auch das sehr gut und sehr ausführlich. Ihr habt doch den Geist empfangen, dann wandelt doch im Geist, wieso im Fleisch? Ihr herrscht über die Sünde, wieso lasst ihr die Sünde über euch herrschen? Und das sind alle Briefe, Kapitel für Kapitel. Einmal Ermahnung, einmal Erbauung, einmal Trost und dann wieder ermahnen. Warum? Weil jeder Kerl gleich, zack, ausbüchst die Welt. Ist schön. Geht man raus, schöne Frau, schönes Auto, schöner Mann, schöne Kinder, schöne Schule, schönes Haus und. Augenlust. Und das ist die Gefahr. Und deshalb heißt das, wer mir nachfolgen will, muss sich jeden Tag, gemeint natürlich laufend, sich verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Also lassen wir die Frucht des Geistes in unserem Leben sichtbar werden. Das ist so eine wunderbare Stelle, die Galater 5, 22. Wenn wir das verinnerlichen, so möchte Gott, dass unser Leben aussieht. Liebe. Durch die Liebe Gottes sind wir fähig, jeden zu lieben. Auch der uns was Böses tun will. Normal kann das keiner. Aus sich heraus. Aber durch die Liebe Gottes sind wir fähig, Frieden zu haben, Freude zu haben, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist so wichtig. Nicht immer, wenn du irgendwas siehst, oh, das ich auch, das hätte ich gern. Das will ich. Wenn ich kann, nehme ich es. Und wenn nicht, dann giere ich danach. Und bete ich andauernd, dass ich es kriege. Haben wir schon mal irgendwann eine Botschaft mal gehört? Ich sage, ja, wenn du zum Beispiel eine Frau haben willst, dann musst du Gott ganz genaue Beschreibung geben, wie groß und wie dick und wie schwer und welche Augenfarbe, weil sonst kann dir Gott eine andere Frau schicken. Woher soll es wissen? Ja, das gefällt den Leuten natürlich, gell? Das ist ja ganz klar. Das ist eine Checkliste für Fraubestellung. Zack, 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 zack. Das ist ja, Amazon ist noch nicht so weit. Ja, natürlich, wenn das den Leuten sagt, das gefällt denen. Oder dich selbst verleugnen. Ja, wenn du nicht vom Neuen geboren bist, hast du keine Freude an der Selbstverleugnung. Da haben wir auch eine kleine Korrespondenz vor ein paar Tagen mit jemandem gehabt, der keine Freude an dem Wort hat. Und dann schreibt er rein, und ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Oder glaube ich, eine dritte gab es auch. Entweder hat er den Geist Gottes nicht, weil ein Kind liebt eigentlich seinen Vater grundsätzlich. Gell? Da hat er gleiche DNA und so weiter. Aber Fremde kenne ich gar nicht, ne? Und gab es die anderen zwei oder drei. Aber wenn man nicht vom Neuen geboren ist, geht ja gar nicht. Und lass uns unser Leben so ausrichten, wie es dem Herrn gefällt. 2. Korinther 5, 9 schreibt Paulus, daher haben wir auch nur ein Ziel. Ah ja. Wenn wir das Wort nur hören, ist es schon eigentlich wichtig. Weil wenn man das Wort nicht hätten, nur, könnte man sagen, ja, unter anderem. Ne? Nein, nur ein Ziel. So zu leben, dass er Freude, wer Gott an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause, ah ja, das erzählt uns jetzt über das Ziel für die Zeit nach diesem Leben, wenn wir im Himmel sind. Das ist ja, das ist völlig wurscht, ob wir jetzt noch hier leben oder schon im Himmel. Was ist denn das? Das macht mich neugierig. Schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl vor Christus erscheinen, wo alles, mal zu dem letzten Vers, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Das ist das Ziel. Hier und auch im Himmel. Im Himmel werden wir die Versuchung nicht mehr haben, dass wir so leben, dass er an uns keine Freude mehr hat. Warum? Weil das Fleisch nicht mehr da ist. Wir haben einen verherrlichten Leib, einen himmlischen, geistlichen Leib, der wird nicht passieren. Das wird aber genauso sein, dass er Freude an uns hat. Und deshalb haben wir vorhin auch gehört, bilden wir uns nicht ein, dass Gott uns reinlässt, wenn er weiß, dass er keine Freude an uns hat. Da wird man dort nicht neben ihm sitzen. Für die Ewigkeit, Gott ist allwissend und absolut gerecht. Und er wird niemanden, keinen Kerl und keine Tochter oder keine Frau, keinen Mann reinlassen, die ihn nur Ärger bereiten. Der wird kommen und sagen, Kamerad, raus, hast ein falsches Gewand jetzt an, raus mit dir. Du gehörst nicht hier rein. Nur die Leute, die hineingehören, die dürfen bleiben, raus. Und mit dem letzten Vers wollen wir heute die Botschaft abschließen. 2. Korinther 15, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder böse. Amen.
Vielen Dank, Adnan. Für mich, was ich mitnehme aus dieser Botschaft heute, ist Folgendes. Es gibt einen wesentlichen Unterschied. Du lebst für dich oder du lebst für Gott. Es gibt nur einen wesentlichen Unterschied. Und du kannst sofort erkennen, wo du stehst. Du lebst für dich oder du lebst für Gott. Amen. Und dieses Leiden ist das Leiden, wenn du für Gott lebst, nicht für dich. Das ist unser Leiden. Du musst nicht ans Kreuz. Christus ist einmal ans Kreuz gegangen. Du musst nicht ans Kreuz. Und das ist dein Leiden. Wenn du für Gott lebst, leidet dein Fleisch, weil es möchte leben, wie alle Welt lebt. Amen. Und jetzt freuen wir uns auf den Bernhard. Ah ja, ja, vielen Dank. Ich hätte es beinahe wieder vergessen, mich von euch im Internet zu verabschieden. Einen guten Sonntag voller Gnade und Frieden von unserem Gott und alles Gute. Auf Wiedersehen. Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.